Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Heute im Studio habe ich zu Gast eine junge Dame, die Andrea Walter, Schriftstellerin von Beruf. Hallo Andrea, freut mich, dass du hier bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Andrea, Schriftstellerin. Du schreibst unter einem Pseudonym. Da nennst du dich Fanny Swoboda.
Genau.
Und weil ich denke mir, vielleicht kennen dich schon einige Hörer, du bist geborene Melkerin.
Genau.
Lebst nach wie vor in der Wachau und schreibst auch darüber. Du schreibst ja Krimis. Einsteigen möchte ich gleich mit einem deiner letzten Krimis, dem Marillenknödelmord. Was kannst du darüber erzählen?
Ja, im Zentrum steht der Horvath, das ist ein relativ erfolgloser Krimi-Autor und sein Bruder, der Rudi, wird des Mordes am Obstbauern Berti bezichtigt, der, wie man schon ahnen kann, mit einem Marillenknödel ermordet worden ist.
Und der einem Horvath, vergifteten
Mann. Ja, genau, okay. Genau. Und und der Horvath weiß aber, sein Bruder, der Rudi, der ist viel zu faul für einen Mord, das wird er nicht machen. Und ja, so denkt er sich, wenn er über Mordfälle schreiben kann, dann kann er ja auch mit links einen Mordfall lösen. Und dann macht er sich mit seiner Freundin, mit der Mimi, quer durch die Wachau auf Mörderjagd und pfuscht der Polizei natürlich ordentlich dran.
Und dieser Horvath ist das, also der Protagonist, ist der, weil du hast ja schon mehrere Krimis geschrieben, da kommen wir dann später darauf zurück. Ist der durchgängig jetzt ein Protagonist in deinen Büchern oder wechseln die?
Genau, der Horvath, der bleibt Protagonist und zwar im ersten Band jetzt im Marillenknödelmord und auch dann im zweiten Band und im dritten Band dann noch.
Also es folgen da noch drei Bände,
genau.
Und der bleibt jetzt dein,
genau,
Protagonist. Liest du selbst Krimis?
Wenig, ich lese eher Thriller.
Ah, okay, da kommen wir auch noch drauf zurück, auf den Unterschied nämlich, ja, da gibt es ja einen Unterschied für Kenner. Aber ich weiß von Krimi-Liebhabern, es gibt, auch ich lese gerne Krimis, meistens ist ein durchgängiger Protagonist, also der eben der Detektiv ist oder derjenige, der Kriminalbeamte, derjenige, der den Mord dann klärt. Und den lernt man ja ganz gut über viele Folgen einer Serie dann kennen. Und dir ist der Horvath jetzt beim Marillenknödel eingefallen.
Genau, der Horvath bleibt auf jeden Fall. Ich kann mich auch gut mit ihm identifizieren. Er ist Krimi-Autor, ich bin Krimi-Autorin. Also passt das ganz gut.
Ah, ein alter Ego sozusagen, also wo sich es auch dann leichter schreiben lässt und so. Also, und hat er auch schon bestimmte Charaktereigenschaften herausgearbeitet?
Na, der Horvath ist ein sehr grantiger Mann. Also ich glaube, so grantig bin ich nicht.
Na, so wirkst auch nicht. Ja. Also dann doch, aber vielleicht darf er Dinge ausleben, die du selbst nicht auslebst.
Das ist immer so. Also in gewisser Weise übernehmen die Protagonisten immer so ein bisschen das Kommando dann und nicht nur im Buch, sondern auch so ein bisschen im Leben. Also irgendwas schwingt immer so ein bisschen mit dann auch im echten
schon,
Leben.
Schon, ne? Also weil man sagt ja auch, also Schreiben ist ja auch eine therapeutische Form, Dinge aufzuarbeiten. Also empfindest du das auch so?
Therapeutisch weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall durch die Mimi, das ist die Freundin vom Horvath, die ist sehr spirituell und sehr esoterisch angehaucht. Und dank ihr habe ich, würde ich mal sagen, meinen Tinnitus überwunden.
Jetzt in echt?
Ja, wirklich. Ich hab sie eigentlich so ein bisschen im Buch angedacht gehabt, das so ein bisschen skurril und ein bisschen schrullig ist. Und dann bin ich draufgekommen, dass alles, was sie macht mit den Morgenmeditationen und mit dem ganzen Achtsamkeitstrainings und so weiter, dass ich da wirklich auch dem was abgewinnen kann. Und wie gesagt, ich bin da meinen Tinnitus losgeworden.
Also du hast ihr das angeschrieben sozusagen,
genau.
und hast es dann selbst in die Tat umgesetzt,
genau.
Für dich. Das ist spannend.
Ja, also sozusagen hat das Buch eigentlich eine heilsame Wirkung gehabt.
Also es hat dich selbst auch noch inspiriert, obwohl du es geschrieben hast. Ne?
Genau.
Also du hast jetzt nicht, also die Mimi hat gar nicht meditiert, also weil meistens nimmt man ja auch aus dem eigenen man übernimmt aus dem eigenen Leben solche Dinge, die man selbst tut. Aber du hast das umgekehrt gemacht.
Genau, bei mir hat die Protagonistin angefangen und ich habe es dann übernommen von ihr.
Das ist sehr originell, finde ich, sehr originell. Marillenknödelmord, okay. Aber du hast ja schon, habe ich ja zuerst gesagt, schon mehrere Krimis geschrieben. Wie hast du begonnen zu schreiben? Also was war so die Initialzündung?
Also ich habe begonnen, hat eigentlich alles mit meiner Mutter. Die hat stapelweise Krimis und Thriller daheim gehabt in meiner Kindheit. Und ich habe mir dann, als ich ganz, ganz klein noch war, habe ich mir schon die Bücher dann von ihr genommen und bin damit abends dann in mein Zimmer gegangen und habe unter der Bettdecke heimlich Bücher gelesen, die noch gar nicht für mich gedacht gewesen wären. Und da hat es begonnen und ich habe schon immer gern geschrieben. geschrieben. Also ich war eins von den Kindern, die immer wahnsinnig gut in Deutsch waren. Da bin ich immer durchgerutscht mit einer Eins. Aber Mathematik, naja, lass mal das. Also so ein Kind
also
war ich.
Eher und, die, genau. Ja, genau.
Ich habe meiner Mutter damals schon, als ich noch gar nicht schreiben konnte, schon Geschichten diktiert.
Also das ist da sozusagen in die Wiege gelegt worden.
Ja, die Leidenschaft auf jeden Fall.
Die
ja.
Leidenschaft. Und hast du dann, also okay, also wenn man festgestellt, das möchte ich auch beruflich machen, oder wie bist du dann weitergegangen mit diesem Talent?
Ja, als ich so 15, 16 Jahre alt war, habe ich immer gesagt, ich möchte Schriftstellerin werden. Aber dann habe ich festgestellt, dass es doch eher schwierig ist, das zu erreichen und da wirklich Fuß zu fassen. Und ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich dann diesen Weg gegangen bin.
Hast du dann auch noch so Schreibkurse oder hast du dich bemüht, das auszubauen, das Talent oder speziell in diese Richtung auf Schriftsteller dich weiterzubilden, oder bist du völliger Autodidakt?
Nein, völlig Autodidakt. Also ich habe selber immer gerne gelesen und natürlich entwickelt man dann im Laufe der Zeit, wenn man dann viel schreibt, so seinen eigenen Stil, und dann mit dem Lektorat lernt man auch sehr viel dazu, aber ich habe keinen Workshop oder so irgendwas gemacht. Ich habe keine klassische Ausbildung.
Also klassisch nicht, aber learning by doing.
Genau, learning sozusagen. By doing, genau.
Und gibt es Menschen, denen du das lesen lässt, bevor du sagst, so jetzt ist es fertig, oder ist das eher nicht so dein Ding?
Da gibt es zwei, das ist einmal ein Autorenkollege und meine Mutter.
Also die dürfen das vorher lesen, genau. Und die dürfen das auch kritisieren.
Die dürfen das auch kritisieren, genau.
und hat es dir schon geholfen dabei? Also hat es dir als Inspiration gedient, oder sagst du, nein, ich bleib dann trotzdem bei dem, so wie es ich mir gedacht habe?
Es kommt drauf an. Also es gibt, wenn es so kleine Logikfehler und so weiter in der Geschichte noch gibt, dann ist es sehr hilfreich, wenn da vorher schon jemand drüber liest. Aber dann gibt es natürlich das Lektorat im Verlag und so weiter, und die schauen dann, dass wirklich die ganzen Fehler dann sozusagen dann behoben und korrigiert werden im Buch.
Also das sind ja dann nicht nur schriftstellerische Fehler, sondern oft auch einfach Zeitfehler oder genau. In der Handlung,
ja, genau.
Also das, die können ja auch genau. Dann viel besser auch vorschlagen. Ich glaube nämlich, dass das eins der schwierigsten Dinge ist, also so vermute ich, also zumindest, ich weiß es nicht, wie du das siehst, aber diese Handlungsstränge dann in eine Form zu bringen, dass dieser Spannungsbogen erhalten bleibt.
Das stimmt, und dass vor allen Dingen am Schluss wieder alles stimmig ist dann. Da muss man dann sehr drauf achten. Aber ich habe meine Plotkarten, das sind so während des Schreibens so die wichtigsten Teile. Das sind meine Karten, wo ich wirklich den Handlungsstrang chronologisch aufschreibe und dass mir da nichts abhanden kommt, dass keine Idee abhanden gekommen und dass vor allen Dingen auch nichts durcheinander kommt.
Okay, also das schreibst du vorher schon auf. Und genau. Ja, da ist aber trotzdem nicht so, glaube ich, dass das dann sklavisch so bleiben muss. Oder es entsteht ja auch durch den schriftstellerischen Akt, glaube ich, ja doch auch ein bisschen Inspiration zusätzliche, wo man dann sagt, ja, so soll es eigentlich weitergehen.
Genau, also das kann man nicht so abarbeiten, jetzt so streng. Wie gesagt, auch die Protagonisten übernehmen auch einen großen Teil des Kommandos, und manchmal nimmt das dann ganz ungeahnte Wendungen, die mich dann auch selber überraschen wieder.
Ja, die machen sich selbstständig, genau, die Figuren, ja, ja. Irgendwie. Ne? Ja, das ist, also das stelle ich mir sehr spannend vor, also mit diesem Prozess dann umzugehen. Jetzt haben wir den Marienknödelmord ja schon erwähnt. Wie heißen die anderen Bücher? Also wie viele gibt es eigentlich jetzt von dieser Reihe?
Also der Marienknödelmord ist der erste Krimi, und davor hat es gegeben, als Selbstpublishing habe ich das damals rausgebracht, einen Psychothriller, Deine Wahrheit ist der Tod, und das war dann einfach so ein Erfolg, dass der Emons Verlag ihn dann nochmal aufgegriffen hat und ihn dann dieses Jahr ins Sortiment mit aufgenommen hat.
Aha, der ist jetzt dieses Jahr dann genau, erst ja. Neu erschienen.
Genau.
Deine Wahrheit ist der Tod,
genau.
Ein Psychothriller.
Ja, genau.
Ungefähr, worum geht?
Da geht es um die Clara, die ist Erbin des elterlichen Weinguts. Die sind vor Jahren bei einem Segelunfall ums Leben gekommen. Und ja, und das Erbe ist mehr eine Last auf ihren Schultern, kann man so sagen. Und wie es typisch natürlich für einen Psychothriller ist, häufen sich dann mysteriöse Vorkommnisse. Es gibt einen Stalker, der eine Rolle spielt. Es kommt die Halbschwester, die Marissa, ins Spiel. Und es gibt auch eine kleine Lieblingsgeschichte, die dann vielleicht nur auf ersten Blick eine Lieblingsgeschichte ist, mit dem Jonas. Sie stürzt sich Hals über Kopf in die Beziehung. Und ja, mehr kann ich nicht verraten, weil sonst würde ich vielleicht spoilern.
Okay, aber der Überblick war ja schon einmal ganz hilfreich. Die Unterschiede zu Krimi und Thriller, wie siehst du das? Was sagst du, was da jetzt genau der Unterschied ist?
Naja, bei den Thrillern steht mehr so die Psyche der Opfer und manchmal auch der Täter im Vordergrund. Da geht es mir darum, wie geht es den Opfern oder dem Täter eben auch. Und beim Krimi ist es so, dass halt klassisch meistens der Mord geschieht und es dann einen Ermittler gibt, der eben dann versucht, den Mörder zu finden.
Deine Leidenschaft für Krimi sieht man auch an deiner Musikauswahl, denn wie alle Gäste darfst du dir natürlich auch 3 Lieder wünschen. Wir werden jetzt das erste spielen und zwar ist es Genie von Falco.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch und meinem Studiogast heute Andrea Walter. Andrea, wir haben zuerst über deine Bücher gesprochen, über deine Krimis und Thriller. Jetzt interessiert mich, wie kommst du auf die Ideen? Also bist du da dem ganzen Alltag aufmerksam und fällt dir das auch an der Supermarktkasse zum Beispiel ein oder setzt du dich wirklich hin und denkst drüber nach, so, was könnte mein nächstes Thema sein? Wodurch lässt du dich inspirieren?
Also sitzen und nachdenken funktioniert gar nicht. Also bei mir ist es schon so, dass ich unterwegs bin und plötzlich habe ich eine Idee und die muss ich dann ganz schnell aufschreiben und die lässt mich dann im besten Fall auch gar nicht mehr los. Aber auch die Menschen sind extrem inspirierend. Natürlich die Wachau, so der Gedanke, dass hinter den schönen bunten Fassaden halt irgendwas Düsteres und Dunkles vielleicht lauern könnte. Das ist immer so der Ausgangspunkt meiner Geschichten.
Die Wachau spielt die in allen deinen Büchern eine Rolle?
Ja,
also
genau.
Das spielt alles. Ist es auch benannt mit Namen? Ich habe noch kein Buch von dir gelesen, deswegen frage ich da jetzt so genau. Also hast du auch die Ortschaften so nach den echten Namen benannt?
Ja, genau, Ortschaften, aber auch Cafés die Kunsthalle wird zum Beispiel auch genannt. Also die Leser werden auf jeden Fall einige Orte wiedererkennen.
Das ist spannend, ja. Also und da hat noch nie wer gesagt, hat sich da noch niemand aufgeregt?
Nein, also das ist ja nicht im negativen Kontext, also es wird immer positiv genannt.
Also der Mörder kommt jetzt nicht aus Weißenkirchen, oder?
Tatsächlich ist es so, dass der Ort, also wo der Marienknödelmord spielt, den lassen wir unbenannt. Da können sich dann die Leser ausdenken, was es ist. Also ich habe in etwa ein Bild, also wo es angesiedelt sein könnte. Aber wir haben gesagt, der Verlag und ich haben gemeint, wir lassen das offen, weil wenn da jetzt mehrere Bände kommen und ständig Leute sterben, dann wären ja theoretisch in dem Ort ja gar keine Leute mehr übrig dann. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, lassen wir das offen. Und dann ist es ja oft so, dass ich spezielle Schauplätze brauche und wenn die Begebenheiten halt im Ort nicht da sind, haben wir gesagt, lassen wir das offen. Aber Krems wird genannt und Mautern wird genannt und ja, wie gesagt, die ganze Wachau spielt halt eine Rolle.
Du bist aufgewachsen in der Wachau,
genau.
Auch. Das heißt, das ist schon sehr hilfreich, wenn man das alles wirklich dann gut kennt und sehr gut beschreiben kann und auch aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit den Menschen dort zu leben. Und bist du in die Schule gegangen?
Ja, auch, genau, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, die Menschen sind inspirierend, aber ich finde auch immer so im Weingarten dann zu sitzen oder beim Heurigen zu sitzen und da nochmal zu recherchieren, das macht natürlich auch Spaß.
Das stimmt, also du bist permanent auf Empfang geschaltet, egal was du eigentlich tust, weil es könnte irgendwas sein, wo du dann sagst, das kann man verwenden.
Genau.
Und lässt du dich auch von, ja, ich meine, es gibt ja unzählige Krimiserien, Kriminalfilme, True-Crime-Formate, lässt du dich da auch inspirieren? Weil oft inspiriert ja auch das echte Leben ja viel mehr oder die echten, wahren Kriminalfälle ja auch. Ne?
Ja, das schwingt schon auch immer mit, aber jetzt zum Beispiel beim Marillenknödelmord war es so, dass es einfach so der Gedanke war, stell dir vor, da steht ein Marillenknödel vor deiner Tür. Ja? Also so, das war der Ausgangsgedanke. Inspiriert von einem echten Fall bin ich erst bei Band 3, an dem ich aktuell arbeite, aber da darf ich ja noch nichts drüber erzählen.
Der gehört jetzt zu, also Marillenknödel-Mordserie,
genau,
mit dem Protagonisten, dem Horvath.
Genau.
Wenn man jetzt genau, da wir jetzt das zum Thema haben, wenn man da genauer drüber nachdenkt, ist ja die Wachau ja eh ohnehin Schauplätze mehrerer Morde auch gewesen.
Das stimmt, ja.
Also
ja.
Ich weiß nicht, du bist ja jünger, aber du wirst sicher auch wissen über die, also zum Beispiel über den Moucherie-Mord.
Genau, oder Blaunsteiner.
Die einzige Serienmörderin Österreichs,
ja.
Oder? Ja, also die ist ja auch sehr bekannt, international auch bekannt,
genau,
geworden,
ja.
Dadurch. Ja, also das spielt sich ja auch alles in der Wachau ab.
Das sind schon inspirierende Figuren auf jeden Fall, ja.
Also die man dann doch irgendwie, auch wenn sie abgeändert sind.
Ja, zumindest so stimmungsmäßig vielleicht. Also gar nicht so die Persönlichkeit, aber so diese Stimmung drumherum, die nehme ich dann ganz gern mit in meine Bücher.
Also du hast schon dann auch drüber gelesen und, ja, und aber, dich beschäftigt.
Ja, aber am inspirierendsten sind einfach die Menschen, die ich jeden Tag treffe, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie mich inspirieren und dass sie vielleicht indirekt sogar irgendwie eine Rolle spielen dann.
Und die erkennen sich dann nicht wieder. Das kannst du dann so machen, dass man die dann nicht wieder, oder sich selbst vielleicht, ne?
Meistens ist es nicht eine Person. Also meistens ist es in einer Figur in meinem Buch sind mehrere Menschen mit drinnen.
Okay, also du bist aufgewachsen quasi mit den Krimis und Thrillers deiner Mutter.
Genau.
Hatten deine Eltern auch einen künstlerischen Beruf oder waren sie klassisch, was man in der Wachau ja ist, Winzer oder Zimmervermieter?
Nein, wir haben zwar ein bisschen Wein daheim, aber für ein Weinimperium reicht es noch nicht aus. Nein. Nein, mein Vater ist Musiker gewesen, aber kreativ sind sie beide auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, meine Mutter liest halt sehr viel. Und
aber du bist jetzt nicht so in einem, weil das würde ja auch inspirierend sein, in so einem großen Winterhaushalt groß geworden.
Nein.
Da gibt es ja auch einige Romane, die an sowas angelehnt sind. Also zumindest kenne ich einige davon. Also jetzt ist die Inspiration da und du hast eine Idee, entwickelst eine Geschichte im Kopf. Das andere ist natürlich, der schwierigere Part ist ja natürlich, sich hinzusetzen und dann einmal das erste Wort zu schreiben. Hast du da ganz strikte Rituale, die du einhältst, bestimmte Zeiten oder schreibst du, wann immer du Lust hast?
Na, ich habe mittlerweile schon so meine Bürozeiten, nenne ich es immer so von 9 bis 17 Uhr in etwa, wobei natürlich das nicht immer funktioniert. Wenn ich gerade irgendwie am Beginn bin und vor Leidenschaft brenne, dann kann ich nicht aufhören zu schreiben, oder wenn ich gerade am Schluss bin, dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Aber ja, ich sitze auf jeden Fall immer mitten im Geschehen daheim. Ich bin nicht irgendwo abgesondert in einem Büro. Ich sitze meistens am Esstisch zwischen meinen Kindern. Und
das geht.
Genau, das funktioniert gut. Ja, ich kann das alles ausblenden. Also das ist auch der Grund, warum ich dann neben meinen Kindern gerne schreibe. Weil wenn ich gerade zu tief in einer Geschichte drinnen bin, dann ist es sowieso alles rund um mich herum schon so ein bisschen dumpf und ich kriege da gar nicht so viel mit. Und wenn ich dann noch irgendwo räumlich auch von meinen Kindern auch noch entfernt wäre, dann wäre ich ja ganz weg.
Und das stört dich und bringt dich auch nicht raus, wenn dazwischen irgendwas ist, also Mama, ich habe Hunger oder?
Ja, bei mir ist es eher so, nicht das Problem, dass ich nicht schreiben kann, bei mir ist oft das Problem, dass ich nicht aufhören kann zu schreiben, wenn eine Geschichte mich sehr packt.
Naja, da würden dich aber viele Schriftsteller auch drüben beneiden, nicht? Wenn das immer so ist, weil oft ist es ja eher so, dass man dann einmal blockiert ist. Nicht? Also
das gibt es auch, aber dann habe ich gemerkt, dass das Bessere ist, aufzustehen und rauszugehen und irgendwas zu machen, und dann kommt das meistens wieder von selber. Also so krampfhaft dann am Computer zu sitzen und zu überlegen, wie gehe ich jetzt das nächste Kapitel an, das hat sich nicht bewährt bei mir, das funktioniert nicht.
Okay, das hört sich aber gut an. Das heißt, du kannst deine Arbeit, und du musst ja natürlich auch jetzt diszipliniert sein. Nicht? Also das ist ja nicht so, dass man sich dann wirklich aussuchen kann, naja, wenn mich die Muse küsst, quasi setze ich mich hin, weil ich glaube, da wird man nie fertig. Ne? Also du hast auch deine Bürozeiten, wie du sie genannt hast, aber du kannst dann doch auch dein Familienleben integrieren.
Mittlerweile ja, das hat natürlich nicht immer von Anfang an funktioniert, aber ich bin da reingewachsen.
Gut, dann hören wir uns jetzt, auch das hat mit Verbrechen zu tun, dein zweites Lieblingslied an, und zwar hast du dir gewünscht von Taylor Swift, Nobody, No Crime.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Willkommen zurück beim Sommergespräch und meinem heutigen Studiogast, die Schriftstellerin Andrea Walter. Andrea, kannst du vom Verkauf deiner Bücher schon leben oder machst du noch etwas anderes, um dein Brot zu verdienen?
Na, ich sag mal, leben kann man relativ schnell davon, unter der Brücke dann jedenfalls. Aber ja, also es sind die Lesungen tatsächlich, die Lesereise, wo natürlich dann ein bisschen auch Geld reinkommt.
Also
ja.
Du machst richtige Lesereisen.
Genau.
Das heißt, du bist unterwegs ein paar Wochen, ein paar Tage? Oder
ja,
wie sieht das aus?
Das verteilt sich so über das ganze Jahr. Also es gibt natürlich, wenn ich jetzt irgendwo in der Gegend mehr bin, dann bin ich auch dazwischen wieder daheim. Aber jetzt, wenn ich weiter weg bin, wie jetzt in Frankfurt oder zuletzt Berlin, dann
dort. Also fährst du auch außerhalb der Grenzen?
Genau, ja, natürlich, weil die Wachau ist ja auch weit über die Grenzen bekannt, habe ich festgestellt, also auf meiner Lesetour.
Also da kommen dann, wirst du dort eingeladen von Büchereien,
genau, ja,
von Buchhandlungen,
genau,
wirst du eingeladen und da kommen dann die Leute hin und da verkaufst du dann ja, doch deine Bücher.
Ja, da lese ich dann, genau, und die kommen auch sehr zahlreich. Also ich war jetzt in Berlin ganz überrascht oder auch in Frankfurt, also je nördlicher, desto überraschter bin ich, wenn dann so viele Menschen kommen, die halt dann doch irgendwie auch einen Wachau-Bezug haben.
Weil sie es schon von Urlaubsreisen kennen oder von Fahrradtouren.
Genau,
oder,
ja, genau.
Oder von Alles Marille, oder?
Da, auch,
da
ja.
Hast du da nicht auch ganz viele Bücher verkauft?
Ja, das war ein sehr schönes Event.
Da war ja heuer ja wirklich wahnsinnig viel los, trotz ja der Rekordhitze in der Stadt.
Ja.
Also da war ich selbst erstaunt. Mhm. Und auch sehr, sehr viele Touristen, also hauptsächlich Touristen.
Ja, genau. Mhm. Ja, und da habe ich einige Touristen dann auch getroffen, die eigentlich, ja, dann gesagt haben, sie haben eigentlich darauf gewartet, dass es irgendwie Lektüre von der Wachau gibt, die wirklich dann so als Souvenir, als Andenken halt auch alles mitnehmen, was irgendwie die Wachau so hergibt. Und letztens in Berlin habe ich wieder eine Dame getroffen, die tatsächlich in Krems bei meiner Signierstunde war, letzten Sommer.
Okay, also das heißt, es langsam aber doch verbreitet sie sich, weil der deutsche Markt ist natürlich ein Riesenmarkt,
ja,
und unsere deutschen Nachbarn machen ja bekanntlicherweise sehr gerne Urlaub bei uns und auch in der Wachau. Und da denke ich mal, ja, vielleicht solltest du auch ein bisschen den Tourismusverband der Wachau ein bisschen kitzeln und aufmerksam drauf machen. Naja, ich denke ja eigentlich dran, es gibt ja auch wirkliche Fans dann bei jetzt großen Schriftstellern. Also mir fallen jetzt die Donna Leone mit ihrem Venedig,
ja,
oder der, ach Gott, wie heißt der jetzt, der Camilleri mit, ja, Sizilien.
Ja.
Ich habe sogar eine Freundin, die ist Fan vom Andrea Camilleri, genauso heißt er, von seinen Krimis, und der spielt ja in Sizilien, die ist auch extra an diese Schauplätze gefahren, die hat sich da inspirieren lassen von dem Buch.
Na, vielleicht steht dann Fanny Swoboda ja irgendwann mal ganz fix für die Wachau.
Wie bist du eigentlich, genau, jetzt erwähnst du den Namen, wie bist du eigentlich auf Fanny Swoboda bekommen, was hat das für eine Bedeutung?
Das war ganz spontan, also dass irgendwie eine Abgrenzung zu den Thrillern geben muss, also die Thriller kommen ja unter meinem echten Namen heraus, war klar. Und Fanny war dann ganz schnell da und ich dachte mir, Swoboda, das ist zwar ein tschechischer Name, aber hat ja natürlich doch einen großen Österreich-Bezug,
ja, ja,
auch. Ja, und dann habe ich gedacht, Swoboda klingt eigentlich sehr schön dazu, und dann habe ich mal gegoogelt, was das bedeutet, und Swoboda bedeutet Freiheit, und weil ich mir halt die künstlerische Freiheit auch rausnehme, beide Genres zu schreiben, also Thriller und Krimi zu schreiben, habe ich mir gedacht, das ist perfekt.
Dann spielen wir jetzt dein drittes Lieblingslied, auch das ist ein kriminelles Lied sozusagen oder handelt von etwas Kriminellen, auch wenn man es am ersten Blick nicht vermutet. Mhm. Es ist ein älterer Song und zwar ist das Every Breath You Take von Police.
Sommergespräche, Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch und meinem Gast heute die Autorin Andrea Walter. Eins möchte ich dich noch fragen, was hast du geplant für deine Zukunft? Hast du schon neue Ideen im Kopf, ganz andere Geschichten vielleicht?
Also momentan bleibe ich mal dem Horvath treu. Also Marillenknädelmord geht weiter, der zweite Band kommt dann nächstes Jahr am 20. März heraus, unter dem Titel Sonnenwendmord, spielt natürlich auch wieder in der Wachau. Und ja, und ein Manuskript liegt aktuell, ein Thriller liegt in meiner Schreibtischschublade, der ist jetzt gerade an den Verlag gegangen. Und am dritten Band der Horvath-Reihe schreibe ich aktuell.
Also du bleibst wirklich deinem neuen erfundenen Protagonisten treu.
Genau.
Und magst das einmal fortsetzen, das sind so deine zukünftigen Pläne.
Genau, natürlich gibt es auch nächstes Jahr wieder eine große Lesetour.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich hoffe, dass dich die Wachauer dann, auch wenn sie sich wiedererkennen, trotzdem weiterlieben.
Und nicht mit Heugabeln ausjagen.
Ja, genau. Und dass du weiterhin friedlich dort leben kannst. Aber deine unmittelbaren Nachbarn werden schon wissen, wer du bist, oder?
Und die wissen, wer ich bin, ja. Und die sind auch nur alle am Leben. Also denen ist nichts passiert.
Nein, nicht nur passiert, sondern die sind auch nicht so, dass sie dann auf dich zukommen und sagen, und wehe, du schreibst über mich oder so.
Ich glaube, die meisten würden das sogar ganz nett finden, wenn sie zumindest, also vorkommen nicht mit ihrem Namen, aber wenn sie sich dann wiedererkennen. Ich glaube, viele mögen das auch, glaube ich.
Ja, es kommt auch darauf an, auch in welcher Rolle, oder?
Ja.
Leider sind wir am Ende unserer Zeit. Liebe Andrea, herzlichen Dank für deinen Besuch bei mir im Studio.
Danke, dass ich da sein durfte.
Damit verabschiede ich mich auch für heute von allen Hörern bis zum nächsten Sommergespräch. Das findet nach der Weihnachtspause statt und zwar am 12. Jänner. Und ich wünsche allen Hörern ein angenehmes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.